Deutschlandfunk Nova. Update mit Ilka Knigge.
Ich gehe nicht durch Lande und sage irgendwie, hör auf, rassistisch zu sein. Okay, ist nicht gut. Sondern das kann jede Person für sich entscheiden. Die Frage ist nur, was macht der Rest?
Das sagt Journalistin Gilda Sahebi. Sie ist gerade ziemlich unzufrieden damit, wie Politik und Medien mit Rechtsextremismus in Deutschland umgehen und erzählt uns gleich, wie es für sie besser ginge. Außerdem blicken wir hier in den Jemen. Ihr habt es mitbekommen, die USA, Großbritannien und weitere Verbündete haben Stellungen der Houthi-Rebellen bombardiert. Wir ordnen euch ein, wie es dazu gekommen ist und was das jetzt bedeutet. Und dann gibt's auch noch Neuigkeiten vom BAföG, Martin Schütz.
Gerade wird ein Änderungsentwurf vom Bildungsministerium hin und her geschickt. Das klingt erstmal gut und macht Hoffnung für viele Studierende, aber ich verrate, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich sage, eine BAföG-Erhöhung der Sätze ist darin nicht enthalten.
Das und mehr. Unsere Themen hier im frischen Update-Podcast vom 12. Januar 2024. Mein Name ist Ilka Knigge. Ich wünsche euch eine gute halbe Stunde.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn Rechtsextreme und Mitglieder von AfD und Werteunion sich treffen und Pläne schmieden, wie sie Menschen aus Deutschland vertreiben wollen, dann geht uns das alle an. Trifft aber die am heftigsten, die laut diesen menschenverachtenden Ideen das Land verlassen sollen. Journalistin Gilda Sahebi sagt hier bei Instagram, die Mehrheitsgesellschaft hört zu wenig hin.
Das zeigt sich gerade einfach wieder überdeutlich, dass jene, die nicht von einer Art von Vertreibung oder wie auch immer betroffen sein werden, dass für die das einfach ganz normal weitergeht.
Ich kann jetzt mit Gilda darüber sprechen, was sie sich in dieser Lage wünscht. Gilda Sahebi ist Journalistin und Autorin und sie hat gerade ein Buch zu Rassismus in Deutschland geschrieben. Gilda, was waren deine ersten Gedanken, als diese Meldung über das Treffen von rechtsextremen PolitikerInnen und UnternehmerInnen rausgekommen ist?
Die Überschrift ist mir aufgefallen. Das hieß ja Geheimplan gegen Deutschland, war korrektiv. Mhm. Die hatten es ja enthüllt.
Mhm. Genau.
Und dann habe ich zu den AutorInnen gescrollt und habe versucht herauszufinden, ob da eine Person dabei ist, die eine internationale Biografie hat, also die irgendwie von Rassismus betroffen ist. Und ich habe dann auch nochmal nachgefragt und dem war nicht so. Und ich glaube, wenn eine Person daran beteiligt gewesen wäre, dann hieße die Überschrift anders, weil Geheimplan gegen Deutschland, das Geheimplan wäre schon mal rausgefallen, weil also ich und viele, viele andere wissen das schon lange, dass genau das, das sagen die auch schon ganz offen AfD-PolitikerInnen, dass sie genau das tun wollen. Mhm. Und auch nicht gegen Deutschland, sondern gegen Menschen. Also das ist blöd für Deutschland, aber es ist vor allem blöd für die Menschen, die in Deutschland leben. Und das war das Erste, was mir aufgefallen ist.
Du hast in den letzten Tagen deutsche Medien, die jetzt auch über diese Recherche berichtet haben und weiter über das Treffen berichtet haben, scharf kritisiert. Was läuft denn deiner Meinung nach da ganz insgesamt in der Berichterstattung falsch?
Also ich habe das in dem Buch, das ich auch schreibe oder geschrieben habe, nachverfolgt. Seit langer, langer Zeit ist es ganz normal, dass diese Geschichten von Minderheiten in Deutschland, die ja immer da waren, die sind schon seit Jahrhunderten hier, dass die nicht Teil der großen Geschichte sind und waren. Also das nennt man in der Geschichtsforschung Meisternarrativ. Das heißt, das Meisternarrativ ist das der Deutschen in Anführungsstrichen. Und diese ganzen anderen Geschichten, die auch da sind, die waren nie integrativ Teil davon. Das heißt, natürlich sind die dann nicht plötzlich in den Medien normal, dass sie mitgedacht werden oder dass sie ganz normal als unsere Geschichte gedacht werden, sondern das sind die Geschichten der anderen. Es ist ein seit Jahren sich zeigender Shift in der Debatte, wo in migrantischen Kreisen schon lange die Debatte geführt, wo gehen wir eigentlich hin? Was machen wir? Was machen wir mit unseren Familien? In welches Land kann man gehen? Das sind Debatten, die schon seit Jahren stattfinden und die finden keinen Einfluss in dieses Meisternarrativ sozusagen, in die Geschichten, die in den ganz normalen Medien auch Teil der großen Geschichte sein sollten.
Du hast in einem Post, den ich gelesen habe, geschrieben, überall würdest du jetzt gerade lesen, dass Personen mit internationaler Biografie für die Demokratie in Deutschland kämpfen müssten. Und du sagst, nein, danke, das kann gerne die Mehrheitsgesellschaft machen. Also du machst hier trotzdem auch eine Unterscheidung. Was erwartest du denn von denen, die du jetzt hier als Mehrheitsgesellschaft bezeichnest?
Das ist im Prinzip eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe, durch die Betrachtung der Debatten der vergangenen Jahre, weil dieses Wir und die ist einfach ein ganz, ganz, ganz normales Narrativ in allen Medienberichten, die man so sieht. Und ich glaube, dass tatsächlich vor allem gerade ist sozusagen der Gamechanger, dass eben die AfD da ist, eine Partei, die parlamentarisch sehr große Macht erringen kann, also schon hat, aber noch größer erringen kann. Jetzt ist der Punkt, wo in meiner Sicht heraus Deutschland sozusagen, die Gesellschaft entscheiden muss, wollen wir wirklich ein Land sein, wollen wir eine Gesellschaft sein oder wollen wir so weitermachen wie bisher? Und ich glaube halt, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird dieses Land ein anderes werden. Die Entscheidung, dass Deutschland ein echtes Einwanderungsland sein will, und zwar nicht faktisch, sondern wirklich ideell, also nicht wir schaffen das, sondern wir wollen das, die kann nicht von mir kommen. So, ich möchte das auch nicht erzwingen. Also entweder Deutschland will das oder Deutschland will das nicht. Aber es kann nicht meine Entscheidung sein.
Nehmen wir mal an, Deutschland will das. Das wollen wir ja alle hoffen. Was würde sich für dich dann strukturell, was würde sich in deinen Augen dann strukturell ändern? Wie sähe die Welt dann anders aus? Also hätten wir dann keine AfD oder würden wir alle mehr aufstehen gegen solche Bestrebungen? Wie sähe die Welt aus?
Ich finde es eine total wichtige Frage, die ich leider nicht so einfach beantworten kann. Ich habe jetzt gerade so ein 300-Seiten-Buch dazu geschrieben. Das ist sehr, sehr komplex. Mhm. Im Grunde muss sich strukturell sehr viel ändern. Also im Prinzip müssen wir erkennen, welche rassistischen, welche menschenfeindlichen Narrative wir in unserem Alltag haben. Weil Rassismus ist ja nicht irgendwas, was nur rechts ist oder im Ausland passiert, sondern es passiert ja hier bei uns, in den Medien, in den politischen Debatten. Und das muss man im Prinzip einmal anerkennen und dann von dort neu überlegen und dann halt sagen, okay, das wollen wir nicht mehr. Was wollen wir stattdessen? Wollen wir wirklich diese Trennung? Wollen wir die Spaltung? Oder wollen wir sagen, nein, wir sind eins? Und dann ist es eigentlich ganz logisch, dass wenn eine Partei kommt und sagt, wir wollen irgendwie 25% der Gesellschaft aus dem Land raus haben, dass dann der Rest sagt, nein, machen wir nicht, wollen wir nicht. Aber das kann natürlich erst kommen, wenn wir sozusagen diese anderen strukturellen Änderungen haben, wenn nicht irgendwie eine CDU-CSU-Fraktion sagen kann, bei bestimmten Straftaten wird bei DoppelstaatlerInnen der deutsche Pass aberlangt, weil das ist ja schon der erste Schritt in diese Ausgliederung. Also dann, das muss sozusagen viel, viel früher beginnen. Und da, glaube ich, hat sich dieses Land nie ehrlich gemacht. Es hat sich nie diese rassistischen Debatten, die seit Jahrzehnten geführt werden, wirklich angeschaut. Und ich glaube, wenn man etwas nicht anerkennt und nicht sieht, dann kann es auch nicht heilen, dann kann es auch nicht besser werden.
Sagt Journalistin und Autorin Gilda Sahebi. Danke dir fürs Gespräch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das, was gerade in Gaza passiert, sei ein Völkermord. Das ist der Vorwurf, den Südafrika gerade Israel macht. Südafrika hat eine 84-seitige Anklageschrift verfasst und klagt vor dem Internationalen Gerichtshof. Die Argumentation ist da, Israel schaffe in Gaza Lebensbedingungen, die darauf ausgelegt seien, die physische Zerstörung der PalästinenserInnen herbeizuführen. Gestern ist dieser Prozess gestartet und heute hat sich Israel zu den Vorwürfen geäußert. Und darüber kann ich nun sprechen mit unserer Korrespondentin in Tel Aviv mit Bettina Meyer. Bettina, heute hat sich die Verteidigung Israels im Prozess ja geäußert, hat die Vorwürfe als haltlos bezeichnet. Aber nimm uns bitte mal mit, wie argumentieren denn die Vertreter Israels?
Ja, so wie wir es auch schon erwartet haben, nämlich dass Israel sich selbst verteidigt gegen den Angriff der Hamas-Terroristen am 7. Oktober. Also das Ganze sozusagen fast Notwehr ist, kann man sagen. Eben, dass man hier wirklich gegen die Hamas-Terroristen kämpft, nicht gegen das Volk der Palästinenser. Also so ist die Argumentation. Israel spricht hier auch von Kollateralschaden, die aber nicht keine gezielten Tötungsabsichten sind. Das ist natürlich eine sehr schwierige Kiste, aber Israel hat nach wie vor die drei Ziele. Einmal die Sicherheit im Land wiederherzustellen. Es wird ja nach wie vor geschossen aus dem Gazastreifen, übrigens auch im Norden von der Hezbollah. Das Land ist nicht sicher, schon gar nicht an den Grenzen. Viele Menschen können nicht in ihre Häuser zurück. Also das ist auch ein Argument, was Israel hier vorgibt, dass es eben Selbstverteidigung ist und dass natürlich auch noch eigene Bürger in der Gewalt der Hamas sich befinden. Das sind Geiseln, ungefähr 136 sollen es noch sein. Und 25, so sagt es hier die Regierung, davon sollen tot sein.
Genau, das habe ich mich auch gerade gefragt, ob die Geiseln jetzt in diesem Prozess noch eine Rolle spielen.
Ja, also die werden auf jeden Fall eine Rolle spielen. Das ist ja auch noch nicht vorbei. Das war jetzt der zweite Tag der Anhörung und das wird ja auch noch weitergehen. Also überhaupt kann so ein Prozess ja auch nicht so schnell entschieden werden. Wir rechnen auch damit, dass, wenn es tatsächlich zu einem Verfahren weiterkommt, dass das auch Jahre dauern kann, bis überhaupt so eine Art Völkermord ist ja sehr schwer nachzuweisen. Es muss halt die Absicht vor allen Dingen nachgewiesen werden, ein Volk auszulöschen. Und genau das ist ja diese verquere Denke zumindest, die auch hier Israel ja diesem Prozess vorwirft, weil man ja eigentlich selbst angegriffen wurde und das Ziel der Hamas ja auch, das erklärte Ziel der Hamas ja auch ist, Israel auszulöschen und eben die Juden damit.
Wie blicken denn die Israelis im Land jetzt auf diesen Prozess?
Ja, also viele Israelis haben eigentlich kaum Verständnis dafür. Die sagen, diese Vorwürfe sind wirklich haltlos. Allerdings ärgern sich auch viele hier, die mal wieder auf die Straße gehen und auch zum Beispiel für die Angehörigen der Geiseln demonstrieren, für die Geiseln, dass die freigelassen werden. Die sagen auch, es ist unverschämt, dass sich Minister und Politiker der rechtsgerichteten Regierung hier in Israel dennoch ja sehr schwierig geäußert haben. Also die tatsächlich solche ja, Vorwürfe hatten, wie wir müssen Gaza wieder besiedeln, die Palästinenser sollen brennen, das ist natürlich nicht zielführend und wird eben auch als Beweis oder als Argument eben in diesem Prozess genannt. Das ist nicht zielführend, davon hat sich auch die Regierung und auch die Generalstaatsanwältin heute distanziert, das nochmal klar gemacht, dass das nicht hier die Haltung ist von Israel. Aber ja, das alles ist eine Gemengelage, die hier für sehr viel Unruhe sorgt, für viel Aufruhr. Aber im Vordergrund stehen hier tatsächlich auf der Straße momentan noch die Geiseln, also dass die freikommen. Mhm. Und es wird immer wieder auf denen ihre Situation aufmerksam gemacht.
Du hast das eben schon gesagt, es gibt diesen Völkermordvorwurf. Da könnte der Prozess sehr lange dauern. Aber es gibt ja auch den Eilantrag. Israel soll die Kampfhandlungen einstellen in Gaza. Könnte der sich denn tatsächlich jetzt auf die Situation in Gaza sehr bald schon auswirken?
Also so ein Eilantrag, wir rechnen sogar damit, dass das noch vielleicht vor dem 12. Februar dazu eine Entscheidung gibt. Wie, weiß man natürlich noch nicht. Aber wenn tatsächlich so ein Eilantrag, sagen wir jetzt mal, ausgeht, dass da gesagt wird, die Kampfhandlungen müssten aufhören, hätte Israel natürlich ein Problem, weil dieser Eilantrag wäre schon bindend. Aber es gibt auch keine Sanktionen, die hier der Gerichtshof hätte, um Israel dazu zu zwingen. Und der Druck hier ist sehr groß, dass man eben schnell diese Ziele, die man sich im Krieg gesetzt hat, einhält. Davon wird Netanyahu nicht abrücken. Ich glaube also nicht, dass Israel die Kampfhandlungen komplett einstellen wird, zumindest nicht so lange noch Raketen aus Gaza hier auf Israel fliegen.
Sagt Bettina Meyer, unsere Korrespondentin in Tel Aviv. Israel hat sich heute vor dem Internationalen Gerichtshof gegen den Vorwurf des Völkermords an den Palästinensern im Gazastreifen verteidigt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir müssen über das BAföG reden. Es gibt da Neuigkeiten. Das soll ja eigentlich geändert und reformiert werden. Beschlossen ist da bisher nichts. Aber das Bildungsministerium, das hat einen Entwurf verschickt, unter anderem an die Hochschulrektorenkonferenz, Studierendenverbände und die Länder. Und da steht schon einiges Neues drin. Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Was steht da drin?
Also die wichtigsten Änderungen in diesem Entwurf ist sicherlich, dass es ein Flexibilitätssemester eingeführt werden soll. Damit können Studierende dann einmalig diese Förderungshöchstdauer, die ja festgeschrieben ist, um ein Semester verlängern, ohne dafür Gründe nennen zu müssen.
Was soll das konkret bringen?
Also aktuell wird viel kritisiert, dass Studierende bei einem Fächerwechsel beispielsweise Probleme haben, weil sie ja nur eine begrenzte Zeit BAföG beziehen dürfen. Ja. Das wäre dann beispielsweise schon mal eine Erleichterung und Entgegenkommen, weil Studierende dann eben ein Semester mehr Zeit hätten. Und außerdem würde es etwas Druck rausnehmen, dass Studierende eben nicht in der Regelzeit jetzt fertig werden müssen. Also auch beispielsweise mal mehr Zeit für ein Praktikum investieren könnten oder auch, was ja total wichtig ist, sowas wie Ehrenamt nebenbei machen könnten, wenn sie da etwas weniger rigide Regeln haben oder für ihre Familie oder was auch immer.
Gibt es denn auch Vorschläge, was das Geld angeht?
Ja, also soll zum Beispiel eine einmalige Studienstarthilfe von 1.000 Euro für Studierende geben, die besonders wenig Geld haben. Gerade am Anfang des Studiums müssen die Leute ja wirklich tief in die Tasche greifen für beispielsweise eine Mietkaution, weil Bücher oder sonstiges Lehrmaterial angeschafft werden muss oder auch mal ein neuer Laptop einfach fällig ist. Das soll so ein bisschen den Druck mildern. Und außerdem werden die Freibeträge angehoben und auch eine Anpassung der Beträge bei Kranken- bzw. Pflege- und Sozialversicherung ist geplant.
Das klingt schon mal gut, aber was ist mit dem Geld, was Studierende im Monat bekommen?
Ja, das, was eigentlich ja das BAföG so ausmacht.
Ja, genau.
Also die Bedarfssätze, die sollen erstmal nicht steigen. Das hatte zwar der Haushaltsausschuss eigentlich vorgesehen. Im Haushaltsentwurf ist, aber in diesem Entwurf, der jetzt dabei ist, da ist eine Erhöhung nicht erwähnt. 150 Millionen Euro hatten eigentlich die Haushaltspolitiker im Bund an Mehrausgaben vorgesehen. Da sind erstmal nur 62 Millionen vom Bundesbildungsministerium vor Monaten schon eingeplant worden, aber irgendwie nicht mehr. Und erst im nächsten Jahr sollen die Ausgaben deutlich steigen. Aber wie konkret und was genau kommt, das steht irgendwie nicht fest.
Lass uns mal auf den Ist-Zustand gucken. Das BAföG aktuell, wie hoch ist das?
Also seit dem Wintersemester 22/23 beträgt der BAföG-Höchstsatz, also der sogenannte Grundbedarf und eben der Bedarf für die Unterkunft für Studierende, die nicht mehr bei ihren Eltern leben und unter 25 Jahre alt sind, 812 Euro pro Monat. Das klingt erstmal gut, aber davon muss halt alles auch bezahlt werden. Und das Moses-Mendelssohn-Institut hat im vergangenen Jahr eine Studie herausgegeben, dass jeder Studierende in Deutschland pro Monat alleine für die Miete durchschnittlich 458 Euro ausgibt. Also im Durchschnitt
das
jeder.
Das ist
ne?
eine Menge, ja.
So, und dann waren wir noch nicht in einer Spitzenstadt wie München beispielsweise. Da sind es laut dieser Untersuchung 720 Euro. Und wenn man dann überlegt, man hat 812 Euro pro Monat und davon gehen 720 Euro für die Miete weg, ja, da bleibt ehrlicherweise nichts mehr zu nee. Leben.
Und bei den Lebensmittelpreisen, kannst du davon überhaupt essen? Naja, ich weiß ja nicht. Wie fallen denn jetzt die Reaktionen auf den Entwurf aus?
Also bisher sind die nett ausgedrückt nicht so doll, bis ziemlich kritisch. Matthias Ambuhl zum Beispiel, der Generalsekretär des Deutschen Studierendenwerks, ist ehrlicherweise enttäuscht.
Mitten in der Inflation speist das Bundesbildungsministerium die Studierenden mit einer Nullrunde ab. Das geht gar nicht.
Also für das Deutsche Studierendenwerk ist das eine herbe Enttäuschung, zumal es seit langem darauf hinweist, dass viele Studierende aus seiner Sicht armutsgefährdet sind, eben weil Mieten und Lebenshaltungskosten so massiv gestiegen sind und sich an diesen Sätzen nichts ändert.
Das Bundesbildungsministerium hat einen Entwurf für eine BAföG-Reform ausgearbeitet. Die Einzelheiten hatte für euch Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Krieg im Nahen Osten könnte in der Nacht ein Stück weiter eskaliert sein. Die USA und Großbritannien haben Stellungen der Houthi-Rebellen im Jemen angegriffen, weil diese Rebellenbewegung in den vergangenen Wochen immer wieder Schiffe im Roten Meer angegriffen hatte. Dagegen wollten die USA zusammen mit Verbündeten, darunter übrigens auch Deutschland, etwas unternehmen. Klaus Janssen aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Ordne das bitte nochmal für uns ein. Wie hängt das alles miteinander zusammen?
Ja, also die Houthi-Rebellen im Jemen, die greifen die Handelsschiffe an, weil sie damit erreichen wollen, dass Israel die Angriffe auf den Gazastreifen stoppt. Also da werden Schiffe mit angeblicher israelischer Verbindung attackiert, mit Drohnen und mit Raketen. Und genauso wie Hamas im Gazastreifen gehören die Houthi-Rebellen im Jemen zur pro-iranischen Achse. Es gibt also Unterstützung auch noch aus dem Iran. Das macht das alles ein bisschen kompliziert. Mhm. Aber die USA und weitere Verbündete haben gesagt, so kann das nicht weitergehen. Diese Angriffe auf die Handelsschiffe, die müssen aufhören und deshalb der Angriff in der Nacht auf heute.
Was weiß man über diesen Angriff? Also was ist da getroffen worden und ist der Angriff jetzt vorbei?
Das US-Militär sagt, dass da mehr als 60 Ziele an 16 Standorten getroffen wurden. Das sollen Kommando- und Kontrollpunkte gewesen sein, Munitionsdepots, Startanlagen für Raketen, Produktionsanlagen, Radarsysteme. Großbritannien war mit Kampfflugzeugen auch dabei und den Houthi-Rebellen zufolge sind dabei mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Laut US-Verteidigungsministerium waren diese Angriffe ein Erfolg. Das werde aber noch genauer analysiert, heißt es jetzt aus dem Weißen Haus gerade. Also die USA betonen, es soll eine gezielte Aktion gewesen sein. Jetzt kein Auftakt zu dauerhaften Angriffen. Man wolle jetzt auch keinen Konflikt mit dem Iran, heißt es. Aber US-Präsident Joe Biden hat auch gesagt, wenn es nötig ist, dann wird es weitere Angriffe geben. Und die Houthi-Rebellen haben auch schon Vergeltung angekündigt.
Amerika und Großbritannien haben mit ihrer Aggression gegen den Jemen einen strategischen Fehler begangen. Das bedeutet, es wird einen Racheakt geben.
Ja, die Houthi haben auch gesagt, sie werden weiter Schiffe angreifen im Roten Meer. Das dürfte also insgesamt noch nicht vorbei sein.
Wie sieht das rechtlich aus? Also durften die USA und Großbritannien einfach so den Jemen beschießen?
Ja, die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sagt ja und das hat sie auch so begründet.
Im Einklang mit dem individuellen und dem kollektiven Recht auf Selbstverteidigung der Charta der Vereinten Nationen. Die Bundesregierung stützt diese Reaktion politisch.
Und der UNO-Sicherheitsrat, der hat im Dezember noch ein Ende der Angriffe auf Schiffe im Roten Meer gefordert. Das ist nicht passiert und jetzt berufen sich die USA und Großbritannien zusammen mit weiteren Verbündeten halt eben auf diese Selbstverteidigung.
Ich nehme mal an, das sehen einige andere Länder vermutlich anders.
Ja, im Jemen selber sind zehntausende Menschen dagegen auf die Straße gegangen heute. Der oberste politische Rat des Jemen, der spricht von Terrorismus der USA und Großbritanniens und auch Russland hat den Angriff kritisiert.
Wir gehen davon aus, dass dieses Abenteuer der Kräfte einer illegalen Koalition eine unmittelbare Gefahr für den globalen Frieden und die Sicherheit darstellt.
Russland hat deshalb für heute eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrates beantragt, die soll dann am Abend stattfinden.
Die Situation, die ist ja auch deshalb so schwierig, weil eben eine wichtige internationale Handelsroute betroffen ist. Welche Auswirkungen hat denn der Konflikt auf den Handel?
Ja, dadurch werden Warenlieferungen verzögert, weil halt viele Schifffahrtsunternehmen mittlerweile die Region meiden. Die fahren lieber tausende Kilometer Umweg, also nicht durch das Rote Meer und dann durch den Suezkanal, sondern quasi einmal rund um Afrika. Das kostet Zeit und das kostet Geld und die Waren kommen dann halt Wochen zu spät an. Die deutsche Industrie- und Handelskammer, die warnt deshalb auch vor Engpässen in den Lieferketten. Dem Autobauer Tesla zum Beispiel, dem fehlen in Deutschland jetzt Teile. Da soll die Produktion in Brandenburg bald größtenteils stillstehen, wohl erstmal für 2 Wochen, heißt es. Es hängt jetzt also letztendlich viel davon ab, wie sicher die Durchfahrt durch das Rote Meer in Zukunft dann wieder sein kann.
Die USA und Großbritannien haben die Houthi-Rebellen im Jemen angegriffen als Reaktion auf Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer. Die Infos hatte Klaus Jansen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Manchmal genügt ja so eine winzige Kleinigkeit, vielleicht ein falsches Wort, abschätziger Blick oder irgendeine Geste, die einem nicht passt. Und schon geht's los. Wir werden so richtig, richtig wütend. Kann ganz schnell gehen, kann sich auch lange aufgestaut haben, wie zum Beispiel bei den Bauernprotesten gerade. Wir sehen jeden Tag im Moment Bilder von wütenden Landwirten. Aber wie entsteht eigentlich Wut? Das wollte Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben heute wissen. Und er hat sich auch gefragt, wie wir mit unserer Wut am besten umgehen können.
So klingt es, wenn Bauern und Bäuerinnen dieser Tage protestieren mit ihren Traktoren. Oder so,
halt die Fresse! Halt die Fresse!
Wenn Politiker wie Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow das Gespräch suchen, aber ausgepfiffen und beschimpft werden. Die Landwirte sind wütend, mobilisieren, wollen, dass ihr Agrardiesel weiterhin steuerlich begünstigt wird. Das Gegenteil von dem, was die Ampel plant. Es ist, sagen sie, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat.
Hier passt was nicht. Wir brauchen eine bessere Politik in Berlin. Ampel, reagiere bitte, schalte um.
So kann man mit uns einfach nicht umgehen.
Der Frust ist sehr groß. Und jetzt ist Schluss. Wir können lassen nicht mehr alles mit uns machen.
Die Ampelregierung ist scheiße.
Wut ist eine Emotion und die entstehen normalerweise, wenn es eine Verletzung einer Norm gibt. Oder anders gesagt, wenn jemand etwas als ungerecht empfindet oder als ungerecht bewertet.
Das ist Helen Landmann, Psychologin und Emotionsforscherin an der Fernuni Hagen.
So, und da ist schon so das erste Problem. Ungerechtigkeit ist nicht objektiv. Man kann Dinge nach ganz unterschiedlichen Kriterien als gerecht oder ungerecht bewerten. Und deshalb reagiert eine Person auf diese Situation jetzt zum Beispiel genau im Kontext der Bauernproteste vielleicht wütend und die andere Person nicht.
Ob wir unserem Ärger Luft machen, durch Fluchen zum Beispiel, vielleicht sogar rot anlaufen, schnell atmen und förmlich vor Wut platzen oder sie einfach herunterschlucken, das hat zwar auch mit unserer Persönlichkeit zu tun, aber vielmehr noch damit, in welchen Situationen sich die Wut anstaut und wie sehr diese Situation mit unserem eigenen Wohlbefinden matcht.
Das heißt, der Organismus schätzt ein, ist diese Situation gerade gut für mich oder schlecht und so weiter. Und je nachdem, wie diese Bewertung ausfällt, wird dann eine Emotion ausgelöst. Und dadurch, dass Menschen unterschiedlich stark betroffen sind, jetzt zum Beispiel von politischen Maßnahmen für Klimaschutz, fallen eben auch die Emotionen unterschiedlich aus.
Bei der Bäuerin, die vielleicht eine passende Bio-Nische besetzt hat, der es finanziell ganz gut geht und die nicht auf jeden Euro angewiesen ist, der durch die geplanten Kürzungen wegfällt, bei der dürfte sich die Wut im Zaum halten. Der Bauer, der aber eh schon lange am Existenzminimum lebt, vielleicht noch einen fetten Kredit für den neuen Stall abbezahlen muss, der dürfte schneller wütend werden. Aber eben auch schneller mal für seine Sache auf die Straße gehen.
Ärger hat einen sehr motivierenden Charakter und kann eben auch geradezu Protestverhalten antreiben,
sagt Helen Landmann. Und das kann ja auch positiv sein. Zum Beispiel, indem so gesellschaftlicher Wandel angeregt wird, sich Dinge verändern. Und Wut ist eine mächtige Treibkraft, zeigt die Protestforschung.
Dass halt Menschen, wenn sie eben ihre Wut mit anderen teilen, dass das auch was sehr Verbindendes haben kann, was tatsächlich sich auch wieder gut anfühlt. Ja, Wut wird ja eher so als negative Emotion betrachtet, aber in dem Moment, in dem die geteilt ist, kann es sich für die Leute auch ganz positiv anfühlen.
Und sie protestieren weiter. Im besten Fall wird die Wut dabei eben in was Positives umgewandelt. Problematisch wird es aber, wenn die Wut in aggressives Verhalten übergeht oder sogar in Hass. Das kann passieren, wenn sich die negative Emotion auf eine Person konzentriert. Einige Protestierende haben sich ja zum Beispiel gerade auf Cem Özdemir eingeschossen. den grünen Bundeslandwirtschaftsminister. Wenn wir selbst sowas vermeiden wollen, dann müssen wir unserer Wut aber auch nicht hilflos ausgesetzt bleiben.
Also man kann einmal die Emotionen unterdrücken, das heißt, man ärgert sich eigentlich, lässt das aber nicht so richtig raus, zeigt das nicht. Dann kann man seine Aufmerksamkeit auf was anderes lenken. Das verändert auch die Emotionen. Eine Form der Emotionsregulation ist auch die Umbewertung. Das heißt, wenn man dazu kommt, dass man die Situation plötzlich in einem anderen Licht sieht, dann verändert das eben auch die emotionale Reaktion.
Also wenn wir die Perspektive von jemand anderes einnehmen, der zum Beispiel die Position vertritt, dass Agrardiesel steuerlich nicht begünstigt werden sollte und das auch noch gut begründen kann, dann könnte das unsere Wut eindämmen, müssen beide Seiten aber auch zu bereit sein.
Sagt Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben. Er hat sich mit der Wut beschäftigt.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.